Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Unruhen und blutige Kämpfe erschüttern seit einiger Zeit die Zentralafrikanische Republik. Christliche Milizen wehren sich dabei gegen muslimische Rebellen, deren Anführer sich im März 2013 vorübergehend an die Macht putschen konnte. Geht es bei diesem Konflikt nur um Macht und Geld? Oder spielt auch die Religion eine Rolle? Auskunft darüber gibt uns der Afrika-Experte Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Die Fragen stellte ihm Berthold Pelster.
Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Delius.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für Minderheiten einsetzt, religiöse Minderheiten, ethnische Minderheiten, andere Minderheiten, hat ihren Sitz in Göttingen und Sie sind dort Afrika-Referent und kennen sich somit auch aus mit der Lage in der Zentralafrikanischen Republik. Halten denn momentan die Kämpfe dort noch an?
Ja, die Situation ist eigentlich grauenvoll, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten. Wir haben fast jede Woche 90 Tote, manchmal 100 Tote. Es werden Dörfer regelrecht ausradiert. Es gibt Massaker an der Zivilbevölkerung. Es gibt sehr viele Übergriffe auf Zivilisten. Insofern kann man wirklich nicht davon sprechen, dass sich die Situation stabilisiert hätte, obwohl Friedenstruppen, fast 7000 Truppen aus der Europäischen Union, aus den afrikanischen Nachbarländern in dem Staat inzwischen sind.
Tausende von Menschen sind bereits umgebracht worden, Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Wer kämpft denn da eigentlich gegen wen?
Ja, es ist relativ kompliziert. Wir haben auf der einen Seite Milizen der Seleka, die für rund 9 Monate an der Macht waren im letzten Jahr. Es sind überwiegend muslimisch geprägte Milizen, die sich zusammengeschlossen hatten, um an die Macht zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir die Anti-Balaka-Milizen, die mehr christlich geprägt sind, aber wo es natürlich auch Muslime gibt und die versuchen jetzt die Oberhand zu gewinnen und diese Seleka zu vertreiben. Es hat von beiden Seiten aus schwerste Menschenrechtsverletzungen gegeben in den letzten 1,5 Jahren, dass eigentlich keiner sich hinstellen kann und sagen kann, wir sind sozusagen die Guten. Nur das Problem ist, dass viele dieser Gruppen eigentlich wohl gar keine Kontrolle mehr haben über ihre Kämpfer. Das heißt, es gibt also in vielen Dörfern Bewegungen, die wahrscheinlich gar nicht von der Zentrale dieser Milizen in irgendeiner Weise noch kontrolliert werden. Und das ist das größte Problem. Diese Kämpfer, die auf eigene Rechnung vorgehen und die unberechenbar sind und die für die Friedenstruppen auch die größte Gefahr darstellen.
Man muss noch wissen, dass die Zentralafrikanische Republik eigentlich ein überwiegend christliches Land ist. Mhm. Die Muslime dort bilden eine Minderheit von etwa 15%, zumindest bislang. Viele sind ja auch aus dem Land geflohen. Plötzlich war eine islamistisch geprägte Organisation, eine Rebellenbewegung, an der Macht und ist mit großer Brutalität gegen die Bevölkerung vorgegangen. Wie stark sind überhaupt diese Truppen, diese Rebellen, diese Milizen?
Anfangs waren die nicht sehr stark. Anfangs waren das 3.000, 4.000 Truppen nur, die sie hatten. Aber sie haben sich dann, als sie an die Macht gekommen sind, sehr verstärkt, nahmen bis auf zu 20.000, 25.000 Soldaten zu und haben vor allen Dingen in den ländlichen Regionen enorm viel Menschenrechtsverletzungen begangen, Massaker und wirklich schlimmste Übergriffe auf die Zivilbevölkerung. Das ist den Menschen im Kopf geblieben und jetzt sozusagen die Revanche angesagt in den Augen vieler derjenigen, die Angehörige verloren haben, die jetzt, und das ist das Schlimme, pauschal denken, jeder Muslim war ein Unterstützer der Seleka und jeder Muslim ist mein Feind und daher muss ich diesen Feind entweder bekämpfen oder vertreiben.
Es ist manchmal von ethnischen Säuberungen die Rede, manchmal auch von einem Völkermord, der dort stattfindet. Was kennzeichnet eigentlich einen Völkermord? Wann kann man davon sprechen?
Da gibt es offizielle Definitionen der Vereinten Nationen für. Es gibt die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen. Da heißt es, wenn ich als Staat ganz gezielt eine Gruppe, sei es eine ethnische, eine religiöse Gruppe, auslöschen will, und es kommt wirklich auf diesen Willen an, und ich kann das nachweisen, dann liegt ein Völkermord vor. Wir erkennen das als Gesellschaft für bedrohte Völker momentan nicht in der Zentralafrikanischen Republik. Wir haben es mit schlimmsten Vertreibungen zu tun. Vertreibungen sind auch ein großes Verbrechen. Man kann sie vielleicht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ansehen. Aber das ist kein Völkermord. Aber natürlich ist es schlimm, was wir jetzt in den letzten 3 Monaten beobachtet haben, dass nämlich fast 90.000 Muslime aus ihren Stadtvierteln, aus ihren Dörfern fliehen mussten, weil es für sie keine Sicherheit daher mehr gibt. Und das ist nicht nur schlimm individuell für diese Menschen, sondern das hat auch ganz katastrophale Folgen für das ganze Land. Weil viele dieser Muslime waren Händler. Und im Prinzip bricht jetzt oder ist die wirtschaftliche Struktur der Zentralafrikanischen Republik zusammengebrochen. Das ist ein Riesenproblem für alle Menschen, ob Christen, ob Muslime.
Herr Delius, wie stark waren denn die Seleka-Rebellen überhaupt von islamistischem Gedankengut geprägt? Hatten sie Ziele, die man mit dem politischen Islam in Verbindung bringen würde?
Weniger. Dieses islamistische Element ist nicht so stark vorhanden wie zum Beispiel im Norden Nigerias, wie in Teilen des Sudan. Nein, es geht und ging eigentlich immer mehr um die Macht. Es ging um die Kontrolle von Rohstoffen, es ging um die Kontrolle sozusagen von wirtschaftlich zentralen Positionen in dem Land, die dann eben auch einem letztlich sowohl die finanziellen Mittel geben, um weiter kämpfen zu können, als auch um sich persönlich bereichern zu können. Das war immer die Haupttriebfeder. Und das islamische Element oder islamistische Element war eigentlich nur sozusagen der äußere Vorwand. Das, was man nach außen vorkehrte, fand und findet eben eine Instrumentalisierung von Religion in diesem Machtkonflikt statt. Was besonders problematisch ist, weil sich sozusagen die Ebenen, die Konfliktebenen jetzt überlagern.
Inge Brück war das gerade mit dem Wiegenlied für ein Ungeborenes aus dem Jahr 1986. Und Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem Thema Zentralafrikanische Republik. Berthold Pelster sprach über die derzeitige Situation mit Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Die Kämpfe sind von sehr großer, sehr roher Gewalt geprägt. Das Ganze ist sehr hoch emotional angestachelt worden. Spielt Religion auch dabei eine Rolle, Emotionen anzustacheln und anzuheizen?
Ich denke, da muss man sehr unterscheiden. Also man muss auf jeden Fall zwischen der lokalen Ebene unterscheiden und der nationalen Ebene. Auf der nationalen Ebene hat man sehr schnell erkannt, dass es extrem problematisch ist, in diesem Land anhand religiöser Linien sozusagen Gruppen zu definieren und zu erklären, die jeweils andere Gruppe ist eine Gruppe, die verfolgt oder ausgegrenzt werden muss. Das hat man immer vermieden, sondern man hat wirklich sich auf Seiten sowohl der führenden Muslime wie auch aller führenden christlichen Institutionen immer sehr um einen Ausgleich, um Versöhnung bemüht. Auf lokaler Ebene ist das auch sehr häufig geschehen. Es haben sehr viele Priester, zum Beispiel Muslime, ganz konkret geschützt, haben ihnen Zuflucht in ihren Kirchen gewährt. Nichtsdestotrotz gibt es da auch immer wieder Übergriffe, auch auf Bürdenträger zum Beispiel der christlichen Kirchen. Es sind immer wieder mehrfach, auch in den letzten Wochen, Pastoren und Pfarrer ermordet worden. Und es ist schwer, sich da auch, wenn man unter den Menschen lebt, da herauszuhalten. Und ich habe vielleicht noch eine ganz konkrete Geschichte, wie schwer das ist und was man da etwas auch zu verändern. Ich traf kürzlich ein Fernsehteam von Menschen aus der Zentralafrikanischen Republik, die sich ganz konkret bemühen um Versöhnung. Und die sagen, wir gehen in die Viertel herein und wir gucken, dass wir eine Live-Sendung machen, wo jeder auftreten kann, auch ob er Muslim ist, ob er Christ ist. Und das endet häufig damit, dass die Leute sich vor der Kamera schlimmste Sachen vorwerfen und dass sogar dieses Fernsehteam vertrieben wird aus den Vierteln, keine Drehaufnahmen mehr machen kann. Also das zeigt, wie tief letztlich bei den Menschen dieser Hass sitzt. Und das ist eigentlich so das Phänomen, was für uns natürlich schwer nachvollziehbar ist.
Es gibt andere Länder in Afrika, die von ähnlichen religiös aufgeladenen Konflikten betroffen sind. Nigeria ist ein ganz aktuelles Beispiel. Manche Beobachter befürchten, dass solche Länder mit starken inneren ethnischen und religiösen Spannungen auch eines Tages auseinanderbrechen könnten. Sehen Sie eine ähnliche Gefahr für die Zentralafrikanische Republik oder ist das doch ein zu homogener Staat?
Der Staat ist sicher nicht homogen momentan. Wir erleben eine Zweiteilung des Landes. Im Westen sind überwiegend Christen, dem Osten mehrheitlich Muslime. Und es geht immer mehr dahin, dass de facto eine Zweiteilung besteht. Und das beunruhigt sehr alle führenden Politiker des Landes, die immer wieder fordern, wir müssen ein Nationalbewusstsein schaffen. Wir müssen ein Bewusstsein unter den Menschen schaffen. Wir sind Bürgerinnen und Bürger der Zentralafrikanischen Republik und nicht vornehmlich Christen oder Muslime oder Angehöriger dieser oder jener ethnischen Gruppe. Das ist ganz, ganz schwer. Und da ist die Zentralafrikanische Republik wirklich erst auf dem Weg, der noch lang ist.
Was könnte denn eine gemeinsame verbindende Idee sein für ein Land mit sehr unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen?
Ja, natürlich wäre eine verbindende Idee, dass man sich bewusst wird, wir sind ein ganz reiches Land. Wir haben eine enorm reiche Kultur, wir haben einen Reichtum an Natur- und Bodenschätzen, der kaum zu übertreffen ist. Es gibt Diamanten, es gibt Holz, es gibt Uran. Das Land könnte eigentlich wirklich im Wohlstand leben. Es ist trotzdem eines der ärmsten Länder der Welt. Warum? Also das würde voraussetzen, dass diejenigen, die lange Zeit das Sagen seit der staatlichen Unabhängigkeit im Jahr 1960 hatten, dass die eben auch mal zusammenkommen und an ihre eigene Bevölkerung denken und nicht nur an ihr eigenes persönliches Wohl und ihren Geldbeutel. Das ist das Hauptproblem das der Zentralafrikanischen Republik, warum wir doch so eine Armut haben und warum diese Armut auch diese Gewaltkonflikte dann so antreibt. Und das würde voraussetzen, dass eben diese Führungsschicht ein bisschen mehr Verantwortung für das Gemeinwohl übernimmt. Und das ist aber wohl auch noch ein weiter Weg.
Die Zentralafrikanische Republik zählt ja auch zu den Ländern, die von der Politikwissenschaft als zerfallene Staaten bezeichnet wird, weil ganz wesentliche Funktionen des Staates nicht mehr wahrgenommen werden. Wie wirkt sich das im Alltag der Menschen dort aus?
Das wirkt sich zum Beispiel so aus, dass es keinen Polizist weit und breit in den meisten Orten mehr gibt, außerhalb von Bangui, der Hauptstadt. Dass es keinen Richter gibt. Das heißt, es gibt niemand, der auf die Einhaltung von Gesetzen achtet und der letztlich auch ahnden kann, wenn Gesetze verletzt werden. Und das ist natürlich sozusagen eine Pauschaleinladung für alle Menschen, die denken, ich plündere jetzt mal das Geschäft hier oder der Muslim, ja, mein Nachbar, hat so oder so viel zu viel in seinem Haus an Reichtum und ich falle in sein Haus ein. Das ist einfach diese Rechtlosigkeit. Das ist das Erste, was die Leute bemerken. Dann zum Beispiel, wenn sie Schulkind sind. Ja, Schulkinder gehen in rund 2/3 der Regionen der Zentralafrikanischen Republik seit 6 Monaten nicht mehr in die Schule. Was soll aus diesem Land werden, wo es keinerlei öffentlichen Institutionen sozusagen mehr gibt, wo alles zerfällt, wo inzwischen die Weltbank die Löhne der Beamten zahlt, weil der Staat kein Geld hat? Das ist letztlich so eine Art Offenbarungseid, den die politische Führungsschicht des Landes abgeben muss. Und das ist natürlich lässt nichts Gutes für die Zukunft erhoffen.
Welche Möglichkeiten hat denn die internationale Staatengemeinschaft überhaupt, dort helfend einzugreifen? Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat vor kurzem beschlossen, die Blauhelmtruppen aufzustocken. Ab September 2014 sollen sie zum Einsatz kommen. Was können solche Truppen, Friedenstruppen, bewirken?
Ja, man möchte bis zu 12.000 Soldaten entsenden. Nur ehrlich gesagt sehe ich nicht, wie man auch nur die Hälfte dieser Soldaten auf die Beine gestellt bekommt momentan, weil es einfach an Entsenderstaaten fehlt, weil es ein Desinteresse gibt an Frieden in der Zentralafrikanischen Republik innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft. Das ist das erste Problem. Aber ich denke, man muss jenseits eben auch dieser Thematik Entsendung von Friedenstruppen schauen, was bräuchte dieses Land eigentlich? Weil Friedenstruppen können sozusagen erstmal dafür sorgen, dass die Waffen schweigen. Aber viele der Waffen sind Macheten. Das sind keine Hightech-Waffen, sondern das sind einfach Küchenmesser. Das sind Beile, das sind, mit denen gemordet wird. Das heißt, man muss an die Menschen und an ihre Köpfe herankommen. Das heißt, man müsste sehr, sehr viel mehr für Versöhnung in dem Land tun. Da geschieht viel zu wenig, sowohl von der internationalen Gemeinschaft als auch von der Zentralafrikanischen Republik. Und dann ist eine Schlüsselfrage die Armut im Land und die Ungerechtigkeit. Würde man diesem Land, in dem ein Großteil der Bevölkerung unter 15 Jahre alt sind, die Perspektiven brauchen, die Jobs brauchen, würde man ihm mit einem Art Marshallplan unter die Arme fassen, dass man sagt, wir bauen dieses Land wieder auf, wir sorgen dafür, dass gerechtere Verhältnisse hier herrschen, dann würde auch diese Gewalt aufhören. Das hängt eng zusammen. Die Gewalt ist letztlich die Folge eben dieser Verarmung, dieser Hoffnungslosigkeit der Menschen.
Würden Sie also sagen, dass wirtschaftliche Hilfe mit an erster Stelle stehen sollte, Priorität haben sollte?
Auf jeden Fall ist sie ganz wichtig. Natürlich ist die Entsendung von Friedenstruppen wichtig, aber wir müssen dazu kommen, diesen Konflikt in seiner ganzen Komplexität wahrzunehmen und auch zu erkennen, die Grenzen von Friedenstruppen einsetzen. Friedenstruppen schaffen keine politische Lösung. Sie schaffen nur ein zeitweiliges Schweigen von Waffen, was wichtig ist, aber wir müssen auch in die Zukunft denken. Und da brauchen wir vor allen Dingen wirtschaftliche Unterstützung, mehr Gerechtigkeit in dem Land, damit diese verfeindeten Bevölkerungsgruppen wieder zusammenfinden.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wie geht es weiter in der Zentralafrikanischen Republik, fragen wir uns und fragen wir Ulrich Delius, den Experten von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Es herrscht große Not in diesem Land wegen der verbreiteten Gewalt. Von daher ist wahrscheinlich humanitäre Hilfe im Moment sehr dringlich. Was kann da geleistet werden?
Auch an der humanitären Hilfe fehlt es natürlich vollkommen. Aber viele Hilfsorganisationen sagen auch, wie sollen wir in einem Land helfen, wo sogar unsere Ärztinnen und Ärzte, unsere Krankenschwester angegriffen werden. Wir hatten Ende April einen grausamen Mord an 22 Personen, die in einem Hospital arbeiteten, darunter drei Helfer von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die zu Tode kamen. Das sind natürlich schlechte Nachrichten, auch für Helfer weltweit, die sich dann dreimal überlegen müssen, können wir das noch verantworten, dort unsere Leute hinzuschicken. Und das ist ein Riesenproblem. Also wo es keine Sicherheit gibt, ist es auch sehr schwer, humanitäre Hilfe zu leisten. Und wir brauchen einerseits mehr Sicherheit, aber wir brauchen natürlich auf allen Ebenen mehr humanitäre Hilfe, weil was ist das für eine Situation, wo im Prinzip mindestens jeder Vierte auf Bürger des Landes auf der Flucht ist. Das muss man sich mal übertragen auf Deutschland vorstellen, was es bedeuten würde, wenn in Deutschland eben 20 Millionen Menschen auf der Flucht wären. Da ist natürlich jedem klar, da muss Hilfe her.
Sie selbst, Herr Delius, arbeiten für die Gesellschaft für bedrohte Völker, eine Menschenrechtsorganisation. Was können Sie als Menschenrechtsorganisation in einem Land wie der Zentralafrikanischen Republik bewirken?
Nun, es ist natürlich immer schwer, was man tun kann, so weit entfernt vom Ausland her. Aber ich denke, die Schlüssel für eine positive Entwicklung in der Zentralafrikanischen Republik liegen eben auch in der Europäischen Union. Und wir versuchen eben immer, erst einmal hier Öffentlichkeit zu schaffen, ein Bewusstsein zu schaffen, warum ist es wichtig, der Zentralafrikanischen Republik und den Menschen dort heute zu helfen. Und dass es nicht nur um Frankreichs Rohstoffinteressen geht, sondern dass es wirklich eben darum geht, Krieg in der gesamten Region auch einzudämmen. Und so bemühen wir uns vor allen Dingen hier erst einmal, die Aufmerksamkeit auf die schlimme Situation zu lenken, mehr humanitäre Hilfe einzufordern. Und gibt es keine Öffentlichkeit, dann gibt es eben auch leider wenig Hilfe. Das ist immer wieder der Zusammenhang. Daher denken wir, wir müssen erst einmal Öffentlichkeit schaffen und dann Politikern konkrete Anregungen geben, wie zum Beispiel, dass wir heute gefordert haben, wir brauchen eine große Geberländerkonferenz für die Zentralafrikanische Republik, um zu schauen, wie wir dieses Land jenseits von Friedenstruppen mehr unterstützen können.
Wo genau rührt die Motivation der Gesellschaft für bedrohte Völker her? Ist es eine politische Motivation oder geht es eher um eine humanitäre Dimension?
Also wir kommen sozusagen mit diesem Engagement für die Zentralafrikanische Republik auch ein bisschen zu den Wurzeln unserer Arbeit, weil wir gegründet wurden 1968 auf dem Höhepunkt des Völkermordes in Biafra, also in einer Region, die damals und heute noch immer zu Nigeria gehört. Und wir haben uns immer vorgenommen, wir wollen gegen Völkermord kämpfen, wir wollen gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit kämpfen. Und wir denken zwar, es ist kein Völkermord, der dort verübt wird, aber es sind auf jeden Fall Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und wir wollen eben dafür sorgen, dass diese Menschenrechtsverletzungen eingedämmt werden, bekannt werden. Und das ist sozusagen unser Ansatz. Und arbeiten wir dann auch überparteilich mit allen Kräften natürlich zusammen, sowohl in Deutschland wie auch auf internationaler Ebene.
Sind Sie eine internationale Organisation?
Genau, wir sind eine internationale Organisation, haben auch einen Status in den Vereinten Nationen als Nichtregierungsorganisation, machen da sehr, sehr viele Eingaben zur Situation der Menschenrechte in verschiedensten Ländern Afrikas und versuchen so eben auch auf internationaler Ebene die Diskussionsprozesse weiter anzuregen und eben vor allen Dingen Staaten noch immer wieder zu drängen, jenseits der Sonntagsreden auch zum Handeln zu kommen in Afrika ganz konkret, um mehr Gerechtigkeit für die Menschen in Afrika auch zu schaffen.
Eine allerletzte Frage noch. Die vergangenen Jahre waren eigentlich geprägt von einer Zunahme von Gewalt weltweit, vor allen Dingen auch von terroristischer Gewalt. Mit welchen Gefühlen, mit welchen Erwartungen schauen Sie in die Zukunft?
Ich denke, wenn ich eins verstanden habe in den 28 Jahren, ist, dass ich in meinen Hoffnungen auf eine bessere Welt moderat sein muss. Und es wird immer Elend in der Welt geben, es wird auch immer Menschenrechtsverletzungen geben. Manchmal werden die Opfer von heute sind die Täter von morgen. Und das ist letztlich immer mein Credo oder unser Credo gewesen. Wir müssen uns immer für diese Opfer einsetzen, egal wer sie waren. Schaut man sich jetzt zum Beispiel momentan gerade die Lage im Südsudan an. Für diese Unabhängigkeit des Südsudan, der Christen im Südsudan, haben wir gut 30 Jahre lang gekämpft. Und jetzt zerfleischen sie sich untereinander. Auch dann müssen wir dazu stehen und müssen wir diesen Menschen immer wieder sagen, ihr dürft diese Gewalt nicht als Gott gegeben annehmen, sondern es liegt in eurer Macht, sie zu stoppen und ihr müsst sie stoppen. Es muss auch im Südsudan Menschenrechte und Frieden geben können und dafür engagieren wir uns. Insofern würde ich die Messlatte sehr niedrig legen. Zu häufig habe ich es erlebt, wie gesagt, dass die Opfer von heute dann zu Tätern werden. Und das muss man immer im Hinterkopf haben und sagen, ja, natürlich kann man gute Hoffnungen haben, dass die Welt sich bessert, aber die Erfahrung lehrt uns eigentlich, dass wir immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen konfrontiert sein werden. Und wir müssen immer bereit sein, diese Rolle dann auch anzunehmen und sie öffentlich zu machen, egal von wem sie verübt werden.
Für den weltweiten Schutz der Menschenrechte setzt sich die Gesellschaft für bedrohte Völker ein. Sie, Herr Delius, sind dort stark engagiert. Wir wünschen Ihnen viel Kraft, viel Ausdauer und Erfolg in Ihrer Arbeit. Danke fürs Kommen.
Dankeschön.
Über die Zentralafrikanische Republik haben wir heute gesprochen. Bei Weltkirche aktuell, Berthold Pelster befragte Ulrich Delius, den Afrika-Experten der Gesellschaft für bedrohte Völker. Hierzu gibt es auch eine aktuelle Meldung. Der katholische Pater Bernhard Kinwi ist mit dem Alison Defarge Award, das ist ein Menschenrechtspreis, ausgezeichnet worden. Er hat während der religiös motivierten Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik Hunderten von muslimischen Zivilisten das Leben gerettet und somit ein Zeichen für die Verständigung unter den Religionen gesetzt. Und dies versucht die katholische Kirche in der Zentralafrikanischen Republik natürlich auch ganz allgemein. Kirche in Not engagiert sich dort sehr stark. Sie können sich im Internet über laufende Projekte und das aktuelle Geschehen informieren auf den Netzseiten www.kirche-in-not.de. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen frohen und gesegneten Sonntag.